नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। So, heute habe ich schon im Vorfeld zwei Fragen oder ja, zwei Fragen bekommen. Und zwar hat mich jemand gefragt, ob ich was sagen könnte zum Thema Dana und zum Thema Mana. Das reimt sich zwar auf Pali, sind aber eigentlich zwei, denke ich, zwei unabhängig gemeinte Fragen. Und zwar heißt Dana, würde man auf Deutsch halt übersetzen als Großzügigkeit geben, Großzügigkeit. Und Mana. Auf Englisch wird es für gewöhnlich als Conceit übersetzt, also auf Deutsch könnte man sagen Arroganz, Eingebildetheit oder Einbildung. Oder auch, es gibt so ein schönes altes deutsches Wort Dünkel oder auch Eigendünkel. Eigendünkel ist, wenn ich recht erinnere, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie viele der altehrwürdigen ersten so deutschen Übersetzer der Pali-Sutren das übersetzt haben. Das passt eigentlich irgendwie auch ganz gut. Und als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, was ich zu diesen beiden Themen sagen könnte, fiel mir auf, dass wir natürlich so oft im Lehrgebäude der Lehren des Buddha doch Zusammenhänge gesehen werden können zwischen diesen beiden Konzepten. Das heißt, dass die in mancher Hinsicht ein interessantes Paar von Gegensätzen bilden. Passen also ganz gut zusammen in die Kontemplation. Dana und Mana. Und ich möchte zuerst vielleicht anfangen mit Dana. Also ein paar Überlegungen zu Dana. Die Frage, die mir gestellt wurde, war jetzt nicht spezifisch, sondern nur, ob ich überhaupt was zu dem Thema sagen kann. Und was fällt mir zu Dana ein? Also Dana Großzügigkeit ist die Qualität, Herzensqualität oder Haltung, menschliche Haltung, die der Buddha oft oder regelmäßig, denke ich, ganz an den Anfang seiner Lehre gestellt hat, also an den Anfang des graduellen Pfades der Entwicklung des Herzens, des Geistes, also noch vor Sila. Wir sprechen oft von Sila Samadhi Panya, als klassische Einteilung des Übungspfades. In den Lehrreden, wenn er Lehrreden, der Buddha Lehrreden gehalten hat, er hat sich ja oft eingestellt, natürlich auch auf das Niveau und die Lebenszusammenhänge seiner Zuhörer. Aber womit er auch halt eben angefangen hat, noch vor Sila, ist halt Dana, Großzügigkeit. Und wie denke ich wohl alles beim Buddha natürlich aus gutem Grund. So wie ich das verstehe, ist das, weil Großzügigkeit eigentlich die Haltung oder Herzensqualität ist, die für uns als Menschen vielleicht in der Regel, im Allgemeinen, als am einfachsten zugänglich ist, von den Qualitäten, die unser Herz öffnen und von daher auch entwickeln. Und zwar nicht nur als ersten Schritt, sondern sogar als eine Qualität, die halt direkt über Selbstbezogenheit, Egoismus, ist natürlich der direkte Gegensatz zum Egoismus und steht also der Selbstbezogenheit direkt gegenüber. Und da ist auch der Zusammenhang für mich mit dieser Qualität des Mana. Komme ich auch noch darauf zurück. Sila, also der wäre dann der zweite Schritt. Sila, das sind beim Buddha natürlich in praktischer Hinsicht die fünf Übungsregeln. Und bei denen geht es ja hauptsächlich im Thema um Selbstbeschränkung, ne? Selbsteinschränkung. Also, dass wir zunächst mal absehen von Dingen, die wir als unheilsam, als nicht hilfreich oder als schädlich betrachten oder verstehen, erkennen. Und darüber hinaus käme dann als nächstes dann halt noch der, sagen wir, was in den 8 Übungsregeln halt kodifiziert ist. Also die, wie nennt man das, Renunciation, Verzicht, ne? Also Regeln des Verzichts, wo es nicht mehr um Moralität geht, sondern wo man dann auch darüber hinaus Dinge aufgibt, die nicht an sich schlecht oder schädlich sein müssen, aber vielleicht unnötig sind oder und daher auch eine Zerstreuung von unserer Energie halt bedeuten können. Das ist also so eine gewisse, da ist ein Gradient, ne? Und Selbstbeschränkung, also auch bei Dingen, die wir als nicht hilfreich oder schädlich betrachten, ist natürlich schon, erfordert mehr. Ne? Das erfordert Selbstdisziplin und ist schwieriger, wie wir sicherlich alle wissen, egal wie viele Übungsregeln wir versuchen einzuhalten. Das fällt schwer. Ne? Oft zum Beispiel, wenn ich frage, die meisten Leute finden die 4. Übungsregel am schwierigsten, also rechte Rede, also was wir als nicht angemessene Rede empfinden, halt aufzugeben. Ist oft vielleicht nicht so gravierend, aber oft am schwersten, weil halt unsere Gewohnheiten sehr eingefahren sind und man sich leicht vergisst. Ich habe gesagt, also der Abstand vom Kopf, vom Gehirn zum Mund ist sehr kurz. Ne? Also das oft reden wir, bevor wir drüber nachdenken. Als Beispiel, also sich einzuschränken, das bedeutet schon was. Großzügigkeit braucht das halt nicht. Ne? Es ist eigentlich eine natürliche Qualität unseres Herzens, des menschlichen Bewusstseins, die uns gegeben ist, immer zumindest, wenn unser Herz, sagen wir, ja, offen ist, nicht verteidigt, ist in dem Sinne also, sagen wir, eine Zwillingsschwester, Zwillingsbruder oder ein Zwilling zur Freundlichkeit, Metta. Ne, zur Güte, zur Freundlichkeit. Wenn unser Herz offen und freundlich ist, dann sind wir normalerweise auch großzügig. Das geht eigentlich zusammen. Also so wie man sagt, ein Herz, das offen und freundlich ist, wird automatisch zum Mitgefühl, also Karuna neigen, wenn es mit Leiden konfrontiert wird. So ist es auch auf natürliche Weise großzügig. Wir wollen teilen. Ist eigentlich einfach ein Ausdruck der Tatsache, dass wir sozial, schon biologisch konditioniert, soziale Wesen sind. Die Natur hat uns nicht als Einsiedler vorgesehen. Das ist also etwas, was wir uns erarbeiten müssen. Und eben auch Selbsteinschränkung, da fängt es schon an. Das müssen wir uns halt erarbeiten. Das braucht Arbeit. Aber Großzügigkeit, auch wenn wir das manchmal fair lernen oder wenn wir sehr, ja, fair lernen oder je nachdem, wie wir, was für ein Karma wir mitbringen oder wie wir individuell ausgestattet sind bei unserer Geburt, kann natürlich sein, wenn das sehr unvorteilhaft ist, dass uns Großzügigkeit abgeht, aber im Normalfall ist das gegeben, dass wir diese Fähigkeit, diese Möglichkeit haben. Also fängt der Buddha damit an. Klassisches Beispiel wäre der großzügige Räuber, ne? Großzügige Bankräuber oder die Bankräuberin. Wenn wir mal allgemein sagen, hat nicht eine, sagen wir mal, eine vertiefte Wertschätzung von Sila oder von moralischen Regeln vielleicht oder ein etwas, naja, eigenwilliges Verständnis. Aber selbst wenn also der Kontext, in dem ich mal meinen Lebensunterhalt räuberisch bestreite, kann ich trotzdem natürlich noch großzügig sein, wenn ich meine Beute großzügig mit meinen Kollegen, Freunden und Verwandten verteile. Der Kontext, in dem ich Großzügigkeit ausübe, ist vielleicht etwas eingeschränkt und unvorteilhaft. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass tatsächlich diese Qualität der Großzügigkeit zum Ausdruck kommt. Und das ist trotzdem natürlich immer noch ein positives Karma. Das ist etwas da, was eine positive Qualität des Herzens ist. Und das ist natürlich auch etwas, wo man anknüpfen kann, wenn wir, wie der Buddha davon spricht, von der Möglichkeit und der Notwendigkeit der Entwicklung positiver Qualitäten unseres Herzens. Wenn er also gemerkt hat, dass jemand also noch Schwierigkeiten hat, selbst mit Sila, mit Selbsteinschränkung, ja, kann man jedenfalls anfangen mit Großzügigkeit. Und mit Großzügigkeit kann man sehr weit kommen, wenn man wirklich darin investiert. Ich denke, ein anderer Vorteil oder etwas Schönes an der Großzügigkeit ist, denke ich, dass wir sehr unmittelbar auch den eigenen Gewinn für uns selber an der Großzügigkeit erfahren können. Oder also in meiner Erfahrung ist das sehr unmittelbar, wenn wir großzügig handeln. Was gibt das für uns? Freude. Ne? Das macht Freude und das ist ja unmittelbar. Wir müssen normalerweise nicht 3 Wochen warten, bis wir vielleicht etwas zurückbekommen, sondern in dem Ausdruck der Großzügigkeit selber ist die Freude schon angelegt. Das kann man beobachten und ich denke, das ist sicherlich auch eure Erfahrung, das ist meine Erfahrung. Auch deshalb natürlich ist das eine Qualität, die sich anbietet, auch direkt an Anfang der Lehre zu stellen, weil es sehr offensichtlich, unmittelbar einsichtig halt auch ist, dass Großzügigkeit eine gute Sache ist. Nicht nur gut für die anderen, sondern auch gut für uns. Großzügig kann sehr weit gehen, wenn wir wirklich darin investieren, eben weil sie so diametral der Selbstbezogenheit entgegengesetzt ist. Und Selbstbezogenheit, Egozentrik, Egoismus, ist ja eine der Qualitäten, die der Buddha, nach dem Buddha, ganz im Zentrum auch von den Ursachen, den Wurzeln unseres eigenen Leidens steht. Also der Buddha hatte viel zu sagen über als zur Kontemplation dieser Qualität, die er auch Pali Anatta genannte, das Nicht-Selbst. Und dass, wenn wir das nicht richtig verstehen und über uns selbst und unser Selbstbild halt immer selbstbezogen sind und bis hin zur Obsessivität, dass darin wirklich eine Wurzel auch unseres Leidens, eben des Anhaftens an unserem Selbstbild, an unserem Gewinn begründet liegt. Mit der Geste der Großzügigkeit können wir das sehr direkt und sehr praktisch und völlig unabstrakt und unintellektuell durchbrechen und überwinden. Wir haben auch vielleicht Schwierigkeiten, intellektuell zu verstehen, was der Buddha meint mit Anatta. In der Geste einer Großzügigkeit können wir das ja unmittelbar erfahren. Und wir brauchen da gar nicht, also wir brauchen uns da nicht groß intellektuell anstrengen, das zu verstehen. Wir verstehen es direkt im Herzen. Ne? Weil in der Großzügigkeit unsere Aufmerksamkeit überhaupt eigentlich nicht auf uns gerichtet ist. Sondern die Großzügigkeit ist, besorgt sich und beschäftigt sich mit dem anderen. Wir schauen eigentlich nur auf die anderen. Wir wollen, dass die anderen etwas haben. Wir sehen, dass sie etwas brauchen und dass wir etwas geben können. Und wir freuen uns. Und wir freuen uns auch wahrscheinlich nicht unmittelbar darüber, dass wir so gut gewesen sind und großzügig waren, sondern wir freuen uns, dass die anderen sich freuen, oder? Also dieses Selbstbild, die Selbstbezogenheit spielt da überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, daraus kommt eben auch diese Freude, dass wir aus dieser Selbstbezogenheit in der Großzügigkeit ausbrechen können in dem Moment. Das ist also etwas, was sich lohnt, auch bewusst zu betrachten und zu untersuchen. Ich habe öfters schon mal, gerade auf längeren Retreats, wenn ich über Großzügigkeit gesprochen habe, eben darauf hingewiesen, dass so ein Moment, 5 Sekunden der Großzügigkeit in der Beziehung befreiender sein können als 200 Stunden auf dem Meditationskissen. Wenn unsere Meditation, wie es leicht passieren kann, halt eben sehr selbstbezogen ist. Was oft Buddhisten halt vielleicht vorgeworfen wird oder wo dieser Verdacht besteht, dass es so eine Bauchnabelbetrachtung ist, ne? Also wo wir uns immer mit unseren Problemen und dann mit unserer Befreiung, unserer Meditation und der Entwicklung unserer, dem Erreichen unserer Geisteszustände und so weiter beschaffen. Da können wir uns sehr halt sozusagen einnudeln in unser Selbstbild, in unsere Besorgnis über uns selbst, während einfach ein Akt der Großzügigkeit uns direkt und sehr unmittelbar halt dort herausbringt. Trotzdem hat der Buddha natürlich immer wieder darauf bestanden, dass sein Weg, den er empfohlen hat zur Befreiung vom Leiden auch immer von, und damit zur Befreiung von der eigenen Ich-Bezogenheit, ein kontemplativer Weg ist, also ein Weisheitsweg ist, und hat dementsprechend die Entwicklung halt von Achtsamkeit, Kontemplation und Weisheit höher bewertet als Großzügigkeit Dana, jedenfalls so wie er in der Regel davon gesprochen hat in seinen Lehrreden. Das weist aber letztendlich darauf hin, dass wir halt dieses Prinzip der Großzügigkeit nicht einfach nur reflexhaft, sondern reflexiv praktizieren sollten, um wirklich vollen Gewinn daraus zu beziehen. Also dass wir da auch wirklich das kontemplieren, das beobachten, ne? Dass wir achtsam dabei sind, Klar, wie bei vielen Herzensqualitäten, sowohl Güte als auch Mitleid, Mitgefühl und eben auch Großzügigkeit, wenn wir das ohne Einsicht, man kann es auf dumme, unintelligente Weise praktizieren. Es ist trotzdem noch eine schöne Qualität des Herzens, der Offenheit. Aber wir wissen, dass wir natürlich damit auch viel Unfug treiben können, wenn wir nicht auf weise Art und Weise geben, dann können wir damit oft natürlich sogar noch Schaden anrichten. Also Weisheit ist natürlich wichtig, sowohl um sinnvoll auch großzügig zu sein zu geben, aber auch als Qualität, als Begleitung halt der Großzügigkeit für die Entwicklung unseres eigenen Herzens zu sehen. Was passiert da eigentlich, wenn wir großzügig sind? Eben um wirklich zu erkennen, warum halt diese Freude auch für uns halt so unmittelbar und befreiend ist. Dass es also wirklich etwas mit Selbstlosigkeit zu tun hat und dass es etwas ist, was man dann entwickeln kann. Und dann wird es natürlich mehr als einfach ein Geben von Dingen und umso mehr noch als ein kalkuliertes Geben, um vielleicht etwas zurückzubekommen, sondern es kann eine ganze Lebensweise werden, dass wir also Großzügigkeit wirklich leben. Also der Buddha hat meistens, soweit ich das erinnere, halt wenn er von Dana spricht, in den Lehrreden halt sich bezogen auf das Geben von materiellen Dingen. Also wenn jemand mir zwei Äpfel schenkt und ich treffe meinen Freund Peter und ich sehe, der Peter hat keinen Apfel und ich habe zwei Äpfel und ich denke spontan, hey, ich gebe Peter auch einen Apfel, soll er auch einen Apfel haben. Also ein einfaches Beispiel von da, etwas geben. Also etwas spenden, jemand anderes teilen, mit anderen Menschen teilen. Und da wird halt diese Sache der Großzügigkeit auch zu kontemplativ. Wir können natürlich das Prinzip kontemplieren und sehen, dass natürlich im Leben wir nicht nur sinnvoll materielle Dinge teilen können und geben können, sondern man kann auch in allen Bereichen des Lebens großzügig sein und geben. Ne? Wir können Aufmerksamkeit schenken, wir können Gehör schenken, wir können Menschen zuhören, wir können unsere Fähigkeiten anderen Menschen zur Verfügung stellen, Expertise. Erik hat mir heute mit dem Internet geholfen. Sarah hilft uns, indem sie hier unser Treffen moderiert. Und so weiter. Ne? Also wenn wir darüber nachdenken, können wir sehen, wie das Leben halt voll ist von Möglichkeiten des Gebens. Im Grunde können wir unser ganzes Leben zum Geschenk machen, indem wir halt geben, von uns geben. Also Leben sozusagen unserem Auftrag im Leben sehen als geben, was wir geben können. Anstatt dass wir schauen, wie wir es natürlich oft gewohnheitsmäßig tun, was ist für mich drin in dieser Situation? Also nehmen. Ne? Nehmen führt zum Leiden, nach dem Buddha geben, führt zum Ende des Leidens. Und da können wir sehen, wenn wir das tiefer verstehen, wie wirklich auch geben als Prinzip, als vertiefte Praxis wirklich sehr weit gehen kann, ne? Wenn sie von Kontemplation begleitet wird. Und es geht aber natürlich um dieses reine Prinzip der Großzügigkeit, also dieses Beispiel von Abhinanda und seinen beiden Äpfeln. Weil dieses Beispiel ist dieser Impuls halt einfach zu geben. Oh, ich will, dass Peter auch einen Apfel hat. In dem Moment öffnet sich das Herz und ich denke nicht an mich, sondern nur an Peter. Meistens ist natürlich, weil wir nicht erleuchtet sind und vielleicht auch nicht mehr ganz, ja, weil unser Geist, sagen wir, unser Herz nicht völlig rein und geläutert ist. Ist natürlich unsere Großzügigkeit auch von anderen Qualitäten begleitet. Also zum Beispiel habe ich den Apfel und ich habe diesen Impuls, ich will den Apfel geben. Und dann, wenn ich den in meine Tasche greife und den Apfel rausnehme, dann zögere ich für einen Moment, denke ich, gebe ich ihm jetzt den kleineren Apfel oder den größeren Apfel? Und denke ich, naja, gut, ich will großzügig sein, ich gebe ihm den Apfel, aber ich gebe ihm den kleineren Apfel, weil ich will nicht dabei zu kurz kommen. Ne? Und okay, also den Apfel überhaupt zu geben, ist natürlich immer noch ein Akt der Großzügigkeit in dem Moment, aber es ist dann ein bisschen kontaminiert, ne? Von der Selbstbezogenheit, der Sorge über mein Wohlergehen, die mich dann vielleicht dazu bringt, dann doch ein bisschen geizig zu sein und dann lieber den größeren Apfel zu behalten, ne? Und unsere Motivationen sind ja im Leben immer so ein bisschen halt gemischt. Das tut in dem Moment natürlich dann diesem Akt der Großzügigkeit etwas Abbruch. Aber wir sehen immer noch das Prinzip der Großzügigkeit in dem Geben ist halt natürlich vorhanden. Und natürlich kann es auch sein, dass ich in dem Moment den sogenannten inneren Schweinehund, wie man sagt, überwinde und sage, nee, Moment, stopp. Und das ist Praxis dann, ne? Und sagen, nee, ich behalte nicht den größeren Apfel, sondern ich gebe den größeren Apfel weg und behalte den kleineren. Dann wird es dann von dem spontanen Impuls zur bewussten Praxis halt auch. Als ich in Australien gewesen bin, also schon als Mönch, also ich habe mal als Mönch halt in Neuseeland gelebt und auf dem Rückweg nach Europa habe ich in Australien halt gemacht und ein Unterstützer des kleinen Klosters oder der Einsiedelei, in der ich dort zu Besuch gewesen bin, der hat mir eine Geschichte aus seinem Leben erzählt. Dieser Mann war Arzt, Hausarzt, und er war auch Buddhist natürlich, er war einer der im Vorstand für den Verein, der diese Einsiedelei halt getragen hat. Und er hat mir erzählt, aus seiner Praxis kam also einmal in seine Arztpraxis eine alte Dame und berichtete ihm von der Tatsache, dass sie sehr deprimiert war, also depressiv, und hat ihn gebeten, ihr Prozac zu verschreiben. Es ist schon lange her, das war gerade zu der Zeit, als Prozac so wirklich populär geworden ist. Und da hatte sie von gehört und gelesen und meinte, das würde ihr helfen in ihrer Depression. Unser Arzt war, wie gesagt, praktizierender Buddhist, Chinese übrigens, geborener Chinese, also auch sehr aufgewachsen in buddhistischer Kultur. Und hat sich also erlaubt, hat sich gedacht, in dem Moment sozusagen ein praktisches buddhistisches Experiment an seiner Patientin auszuprobieren. Also ich erinnere jetzt nicht mehr so genau die Details. Also ich weiß nicht genau, wie sehr er ihr das verklickert hat oder offen erklärt hat. Aber er hat ihr halt jedenfalls gesagt, na, okay, bevor wir mit Tabletten oder so Medizin anfangen, probieren wir doch erstmal was anderes. Und zwar probieren wir halt einmal Großzügigkeit, der Buddha sagt. Und hat also seine Patientin mal gefragt, also wie ist das denn so in ihrer Familie, Verwandte, gibt das denn Leute, bei denen wir ausprobieren können, mal irgendwie besondere Großzügigkeit zu praktizieren und schauen, was das bewirkt. Ja, sagt sie, sie hätte leider keine Verwandten. Sie war also schon Witwe. Kinder hat sie nicht. Geschwister auch nicht. Entweder hatte sie nie welche oder auch schon verstorben. Andere Verwandte, war niemand. Behaupte sie jedenfalls. Entweder existierten die nicht oder waren alle schon tot oder nicht erreichbar. Tja, keine Verwandten. Freunde, wie ist es denn mit Freunden? Freunde hatte sie auch nicht. Oh je. Das ist jetzt also schwierig, ein schwieriger Fall. Vielleicht nicht so verwunderlich, dass die Frau depressiv ist. Aber er wollte sich nicht so leicht geschlagen gegeben, hat also weiter gebohrt. Gibt es nicht irgendein Wesen in ihrem Leben, ne, für den sie Zuneigung empfinden und wo wir irgendwie noch spezielle Großzügigkeit praktizieren können? Und wie so oft bei alten, alleinstehenden Damen hatte sie also einen Hund tatsächlich. Ach, na bitte, der Hund. Da können wir doch vielleicht irgendwie mit dem Hund irgendwie etwas tun und dem Hund was besonders Gutes tun, vielleicht irgendwie jeden Tag ein besonderes Leckerli oder so. Ja, sagt sie, der Hund, der hat natürlich meine Zuneigung und der kriegt schon viele Leckerli, der ist eigentlich viel zu dick. Also das ist auch keine gute Idee. Okay, also und hat sich unser Arzt jetzt gedacht, naja, also für den Hund eigentlich großzügig wäre es vielleicht, ihn auf Diät zu setzen, aber im Sinne von, um bei der Besitzerin, Hundebesitzerin irgendwie Freude zu bewerten, ist das vielleicht auch nicht gerade eine Diät für den Hund das effektivste Mittel. Was gibt es denn noch? Und dann habe ich gesagt, also vielleicht Bewegung, also Körperertüchtigung ist wahrscheinlich vor allen Dingen für einen fetten Hund vielleicht was sehr Gutes. Führen Sie den Hund denn auch schön Gassi? Und er sagt, ja, also jeden Tag gehen wir um den Block, ne? Macht er sein Geschäft und so, okay, um den Block. Gibt es denn in Ihrer Gegend nicht vielleicht einen Park oder sowas? Ne? Ja, einen Park gibt es auch, aber der ist ein bisschen weit weg. Das sind also schon 3 Blocks oder so. Das ist vielleicht ein bisschen weit für uns. Aber Park und Hund, das passt gut zusammen. Vielleicht können wir es aber überwinden, also dann vielleicht die extra Anstrengung zu machen, den Hund bis zum Park auszuführen. Das freut sicherlich den Hund. Hunde mögen Parks viel lieber, als immer an der Straße entlang zu laufen. Und sie war so ein bisschen skeptisch, so ein bisschen weit. Und er sagt aber, naja, vertrauen Sie mir einfach mal, versuchen Sie das mal für 2 Wochen. Ne? Und wenn wir also 2 Wochen den Hund in den Park führen und es ändert auch nichts bei Ihnen, dann verschreibe ich Ihnen Prozac. Und vielleicht, weil sie dann gehofft hat, naja, gut, 2 Wochen, das halte ich durch und dann kriege ich meinen Prozac, ist sie dann drauf eingegangen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob halt unser Arzt tatsächlich seine Patientin nach 2 Wochen schon wieder getroffen hat. Möglicherweise war das wesentlich später. Denn was passiert ist, war im Grunde, was er sich erhofft hat und was wir uns fast schon denken können. Die Frau hat also tatsächlich ernst gemacht und hat also nicht geschummelt, hat den Hund in den Park ausgeführt und der Hund war also tatsächlich von dem Park begeistert, weil nicht nur gibt es im Park viele interessante Dinge und Natur, an der man schnuppern kann, sondern da gab es auch viele andere Hunde. Und der Hund hat sich also sehr schnell mit anderen Hunden dort angefreundet. Und wie Hundebesitzer wissen, ist es natürlich so, wenn Hunde sich anfreunden, dann kommen auch die Hundebesitzer ins Gespräch. Und tatsächlich hat also die Frau also dann auch in diesen 2 Wochen andere Hundebesitzer kennengelernt und darunter auch andere alte Damen. Und mindestens eine von diesen alten Damen hat also sehr schnell mitbekommen, dass die Heldin unserer Geschichte sehr alleine und deprimiert war und hat sie zu ihrem Kaffeekränzchen eingeladen. Dann ging sie also zum Kaffeekränzchen und fing an, Gesellschaft und Freunde zu haben. Und es ging sogar noch weiter, nach der Geschichte von meinem Bekannten. Diese Freundin, die waren auch sehr aktiv. Die waren auch sozial aktiv, haben sich engagiert wie sagt man das, ehrenamtlich, ne, in Gesellschaften, die anderen Leuten helfen. Und da wurde sie dann auch aktiv. Also Prozac war völlig vom Tisch. Die Frau war innerhalb kürzerer Zeit ein völlig verwandelter Mensch. Und das ist eigentlich fast, es ist so eine Geschichte, wie man mal sagen würde, zu schön, um wahr zu sein. Also mein innerer Zyniker würde sich fast hätte Bedenken, die zu erfinden. Das war eine rüselige Geschichte. Aber so versicherte mir mein Bekannter, ist es eben eine wahre Geschichte. Das ist also tatsächlich aus seiner Praxis als Arzt und er hat sie mir eben auch sehr stolz und zu mir erzählt und gesagt, also angewandter Buddhismus, das hat also tatsächlich funktioniert. Und das illustriert eben auch sehr schön diese Tatsache. Großzügigkeit gibt uns eine unmittelbare Freude, einfach indem wir teilhaben an der Freude der beschenkten Person, aber sie führt halt auch weiter zu anderen Sachen. Ne? Jeder Akt der Großzügigkeit öffnet Türen. Es öffnet Herzen, unser Herz, andere Herzen und öffnet manchmal auch völlig neue Wege in unserem Leben. Es ist erstaunlich, wo uns das hinführen kann. Mana, Einbildung oder dieses schöne alte deutsche Wort Dünkel, ist natürlich jetzt nicht unbedingt das direkte Gegensatz zu Großzügigkeit. Das wäre, denke ich, eben Geiz. Aber es ist in dieser Qualität, dieser Ausrichtung natürlich ein Gegensatz zur Großzügigkeit, weil es dabei eben um den Ich-Bezug geht. Interessant bei dem Begriff Mana im Pali oder Dünkel im Kontext der Lehren des Buddha ist halt, dass der Buddha, wenn er von Mana gesprochen hat, nicht nur gesprochen hat von dem, was wir vielleicht gemeinhin als Arroganz verstehen oder übersetzen würden, was eben auch Einbildung vielleicht, also dass wir uns als etwas Besseres empfinden oder so, ne? Sondern wenn der Buddha von Mana spricht, in den Lehrreden, redet immer davon, dass sowohl die Einstellung, dass wir uns als besser als andere empfinden, als dass wir uns als gleich gut wie andere empfinden, auch und überraschenderweise vielleicht, dass wir, wenn wir uns als schlechter als andere empfinden, dass alle diese drei Einstellungen Formen von Mana oder von Dünkel sind, von Eigendünkel. Das weist darauf hin, dass der Buddha in seinem Verständnis von Mana ja so ein bisschen weitergeht, als einfach nur Arroganz, sich als etwas Besseres zu empfinden, sondern dass er letztendlich auch darauf abzielt, auf diese Beschäftigung mit sich selbst, der Selbstbezug. Im extremsten Fall selbst Obsession. Ne? Also dass wir beim extremen Fall halt obsessiv mit unserem Selbstbild beschäftigt sind. Wie schneide ich ab im Vergleich zu anderen? Ne? Dass wir uns immer vergleichen müssen. Ist das, was ich tue, gut genug? Bin ich genauso gut wie die anderen? Oder bin ich besser oder bin ich schlechter? Und wir ein Urteil uns daraus bilden und dann dementsprechend auch uns beurteilen und unser ja, inneres Klima, unseren Geisteszustand davon manchmal sehr unvorteilhaft eben auch beeinflussen lassen. Einfach diese Obsession selbst, das betrachtete Buddha halt als Wurzel dieser als nicht hilfreich, als unheilsam betrachteten Eigenschaft, Mana, Dünkel. Dünkel, Mana ist halt auch eine der 10 Fesseln. Interessanterweise, der Buddha spricht manchmal von den 10 Fesseln, die das Herz, unseren Geist an das Rad des Samsaras binden. Also konzeptuell, wenn ihr euch erinnert, der Buddha spricht dann oft von dem, also anhaften, ne? Anhaften, Upadana auf Pali ist ja dieses Wort, dass wir sagen, also dass wir an Dingen anhaften, was zu Leiden führt. Dass wir also von Dingen oder Zuständen für unsere Zufriedenheit abhängig sind. Upadana heißt übrigens im Original, im Pali, auch sich ernähren von. Und der Buddha benutzt dafür dieses Beispiel einer Flamme, dass eine Flamme sich von ihrem, wie sagen wir es, vom Brennstoff ernährt. Also wir können ein Holzfeuer haben, wo sich das Feuer vom Holz ernährt, oder ein, ja, wie sagt man das dann, ein Ölfeuer, ne? Also je nachdem, Feuer hat eine unterschiedliche Natur, je nachdem, wovon es sich nährt. Und der Buddha hat das als Illustration benutzt, wo er beschrieben hat, wie der Geist, der gebundene Geist, wie der Geist sich an, was der Buddha genannt hat, die 5 Aggregate, die 5 Khandas, ne? Und letztendlich von allen Inhalten unserer Erfahrung, dass er anhaftet, so wie die Flamme an ihrem Brennmaterial anhaftet. So haftet der Geist an den 5 Khandas, also letztendlich den unterschiedlichen Daseinsgruppen, also allen unseren Erfahrungen an. Das heißt, dass wir uns davon ernähren, dass wir danach hungern. Daher kommt dieser Begriff halt auch Tanha. In den 4 edlen Wahrheiten benutzt der Buddha Tanha. Das heißt nicht hungern, das heißt dürsten. Aber es ist natürlich sehr nah verwandt. Ne? Also wir dürsten nach etwas zu trinken, wir hungern nach Nahrung. Und in einer anderen Liste spricht der Buddha halt von den 10 Fesseln. Und das ist natürlich verwandt. Ne? Also so wie, man kann eben auch davon sprechen, dass unser Geist durch diesen Hunger, durch dieses Verlangen nach Nahrung an diese Gegenstände gefesselt ist. Ne? Und Mana, also Dünkel, Eigendünkel, ist eine dieser Fesseln. Und zwar eine der letzten, die überwunden werden auf dem Weg der kompletten Befreiung. Das heißt eben auch eine, die sehr subtil werden kann. Es geht also dabei nicht nur um grobe Einbildung oder die sehr offensichtlich ist oder Arroganz, sondern auch auf subtile Art und Weise sich immer noch Sorgen um das eigene Selbstbild zu machen, ne? Um wie gut ich meditiere oder wie geläutert mein Herz vielleicht schon ist. Ne? Es gibt dazu ein sehr schönes, humorvolles Beispiel in den Sutten von Anuruddha. Anuruddha war einer der herausragendsten Schüler des Buddha und auch einer seiner Cousins, glaube ich, wie Ananda. Und der Spiel ist, wird also oft in den Lehrreden halt erwähnt. Und es gibt diese eine Geschichte im Anguttara Nikaya, wo halt Anuruddha seinen Bruder, Ordensbruder, Sariputta aufsucht. Sariputta, noch herausragendere Schüler, also quasi die rechte Hand des Buddha. Und ihn um Rat bittet. Und so sinngemäß, grob übersetzt, geht das Gespräch ungefähr so, dass Anuruddha ihm sagt, lieber Sariputta, pass auf, also ich habe diese psychischen Fähigkeiten entwickelt, dafür war übrigens besonders bekannt, dass ich mit meinem geistigen Auge das 10.000-fache Weltsystem überschauen kann. Und meine Anstrengung ist stetig und ungebrochen und unübertreffbar. Also war wirklich. Und trotzdem habe ich immer noch nicht Nibbana, die letztendliche Befreiung von meinen Anhaftungen, erfahren, realisiert. Was mache ich falsch? Hast du einen Rat? Sariputta war zu der Zeit schon befreit, war ein Arahant. Und Sariputta sagt dann: Ja, mein lieber Freund, also eigentlich genau betrachtet ist deine Aussage oder deine Beschäftigung halt mit diesem 10.000-fachen Weltsystem, das ist eigentlich dein Dünkel, das ist dein Eigendünkel, das ist ein Ausdruck deines Dünkels. Und deine unübertreffbare, ununterbrochene Anstrengung ist eigentlich nur ein Ausdruck deiner Rastlosigkeit, deiner Unruhe. Und deine Frage, deine Sorge um das noch nicht erreichen haben, des Nibbanas, der völligen Befreiung, das ist eigentlich eben nur ein Ausdruck deiner Sorge und deines Zweifels. Ich denke, du würdest gut daran tun, diese Dinge beiseite zu lassen und stattdessen deine Aufmerksamkeit dem Amata-Dhamma, das übersetzt man so als das todlose Element, zu widmen. Das würde viel Gewinn bringen, dafür würde ich sagen. Und ich weiß nicht wie, also offensichtlich das für euch ist für mich, da ist also eine gewisse Situationskomik sozusagen drin, wo dieser halt hervorragende Schüler, Anuruddha, der also wirklich in der Frage an seinen Kollegen halt eben auch seine herausragenden Qualitäten darstellt, sozusagen etwas zurechtgestutzt wird und dass diese herausragenden Qualitäten plötzlich umgekehrt werden in genau die Dinge, die es eigentlich zu überwinden gilt, die seine Anhaftung sind. Aber man könnte fast hineinlesen, ein gewisser, ja, freundlicher, schelmischer Humor halt von Sariputta, der da seinen Kollegen, Anuruddha ein bisschen neckt halt, ne, und ein bisschen Spaß mit ihm hat. Auf ironische Art und Weise, das ist eine gewisse Ironie vielleicht darin enthalten. Aber auf der anderen Seite, da kommt genau zum Punkt, was eigentlich Sache ist. Und interessanterweise, Anuruddha fühlt sich halt auch nicht gekränkt. Sein Dünkel, den er noch hat, wie Sariputta halt, worauf Sariputta hinweist, ist halt schon so verfeinert, dass jetzt er nicht sich in seinem Ego verletzt hat und irgendwie sagt: Hallo, Sariputta, kümmere dich um deine eigene Sache, ne? Ich komme schon selber klar. Oder vielleicht sagt: Also, Sariputta, das fand ich jetzt aber ein bisschen verletzend, das war jetzt ein bisschen grob von dir, ne? Sondern er bedankt sich sehr aufrichtig und sehr herzlich und nimmt sich den Rat zu Herzen. Wendet also offensichtlich seinen Geist den Todlosen zu. Und ich glaube, in der Sutta, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das beschreibt dann so, dass er eine Woche oder so dann intensiv damit praktiziert und dann tatsächlich auch die komplette Befreiung erlangt. Sehr schöne Geschichte. Und jetzt fragt sich mancher vielleicht, ja, was ist denn das todlose Element? Müssten wir Sariputta oder Anuruddha fragen, wenn wir könnten, oder den Buddha? Vielleicht leicht spekulativ, also von meiner eingeschränkten Erfahrung oder von meinem Verständnis von den Sutten her oder auch, was ich von anderen Lehrern gehört habe. In meiner Interpretation, zumindest, ja, sage ich einfach mal, in meiner Interpretation, denke ich, geht es dabei, dass Sariputta ihn darauf hinweist, die Aufmerksamkeit selbst zu richten, also das Gewahrsein an sich zu betrachten. Meine Interpretation. Kann sein, dass ich falsch liege. Aber das ist so nach dem Motto ich glaube, das ist sogar der erste Vers, ne? Im Dhammapada, nicht Dhammapada, das sind wir hier, sondern im Dhammapada, wo das heißt, also Achtsamkeit ist der Weg zur Todlosigkeit. Ne? Da geht es auch ums Amata-Dhamma, Todlosigkeit. Ja? Und wir haben sicherlich viel von Ajahn Sumedho oft gehört, er spricht sehr viel eben davon. Letztendlich ist es halt der Hinweis von Sariputta, dass bei all diesen auch sehr exaltierten Beschäftigungen des Anuruddha seine Aufmerksamkeit halt immer noch auf den Inhalt der Erfahrung gerichtet ist. 10.000 Weltsysteme überschauen mit dem inneren Auge ist natürlich interessant, oder vielleicht für viele von sehr erstrebenswert, aber es ist immer noch, das sind Sankharas. Ne? Das gehört zu den Five Khandhas. Das gehört zu dem Inhalt unserer Erfahrung, zu den Dingen, an denen wir anhaften. Und worauf der Sariputta hinweist, ist, dass letztendlich Anuruddha immer noch darin investiert, in diese Fähigkeiten und in sein Interesse, in diese Weltsysteme und so weiter. Ne? die Anstrengung ist natürlich, das ist ein Sankhara, das in dem Fall von dem Anuruddha ist halt etwas, was er tut, seine Anstrengung oder das Bild, was er sich macht von seiner Anstrengung, die Meinung, die er hat von seiner Anstrengung, von seiner supremen, ne, maximalen Anstrengung, das ist Sankhara, das ist Inhalt seiner Erfahrung. Und genauso natürlich letztendlich seine Sorge über das Erreichen von Nibbana, das Nicht-Erreichen, das ist eine Bewegung im Geist, seine Sorge. Wenn Sariputta dann sagt, du solltest deinen Geist davon abwenden, sagt er, also den Geist abwenden von dem Inhalt der Erfahrung zu dem, was sich dieses Inhaltes gewahr ist. In erster Annäherung, also von meiner Erfahrung und meiner Interpretation ist es halt, kann man sagen, ist das Gewahrsein an sich, was wir in bewusster Achtsamkeitserfahrung halt eben erfahren können als diese Qualität des Gewahrseins, dass wir uns unserer Erfahrung gewahr sind. Und das ist halt etwas, was nie zum Inhalt unserer Erfahrung werden kann. Das ist nicht etwas, was wir objektivieren können. Von daher ist es auch eben kein Sankhara, es ist nicht etwas, was entsteht, sich verändert und wieder geht, sondern es ist immer schon gegeben. Also es ist schon, sagen wir, immer schon vor den 10.000 Weltsystemen. Das, was sich den 10.000 Weltsystemen gewahr ist, finden wir nicht in den 10.000 Weltsystemen. Aber es ist immer das Gewahrsein, was immer schon gegeben ist für jede Erfahrung, egal ob das unsere Langeweile ist, unsere Aufregung oder 10.000 Weltsysteme. Alles das sind immer noch Objekte, die kommen und gehen. Und das heißt natürlich nicht, dass wir in dem Moment, wo wir das verstehen und sagen, ah, jetzt hat es geklickt und jetzt versuche ich irgendwie nach innen zu schauen und fange an, ganz fürchterlich zu schielen und schaue, was denn irgendwie hinter dem oder vor den ganzen Erfahrungen liegt, dass wir dann plötzlich, dass plötzlich alle Lichter angehen und wir erleuchtet sind. Könnte passieren, ich will das nicht ausschließen. Aber vielleicht passiert gar nichts oder vielleicht haben wir eine sehr, sehr fundamentale, mehr als so ein bisschen interessante Erfahrung, eine Veränderung unserer Wahrnehmung. Aber es braucht natürlich eben doch meist eine ganze Zeit und auch halt auch spirituelle Arbeit, bis wir das wirklich auch so eine Erkenntnis, die wir möglicherweise haben können dabei, über diese Natur des Gewahrseins an sich, bis die wirklich so weit verinnerlicht ist, dass wir davon so durchdrungen sind, dass sie uns wirklich von unseren Anhaftungen befreien kann. Und selbst bei Anuruddha, der also zu der Zeit schon sehr weit entwickelt war, und offensichtlich hat Sariputta halt gesehen, dass er reif war, sein Geist reif war, hat es immer noch 7 Tage unermüdlicher Anstrengungen gebraucht. Unermüdlich, das ist der Begriff, denke ich, den Anuruddha gebraucht hat, ne? Als er sich auf seine Anstrengung bezogen hat, der unermüdliche Anstrengung. Aber das Interessante an der Sache ist halt eben, dass wir daran sehen können, wie halt Dünkel halt sehr, sehr verfeinert sein kann. Ne? Es geht dabei also nicht nur darum, dass wir uns als etwas Besseres halt empfinden. Und dass die zweite Sache daran halt, dass der Ausweg daraus sehr unmittelbar ist. In der Achtsamkeit. Letztendlich diese Fähigkeit zur Achtsamkeit, die halt im Gewahrsein selbst, in dieser Fähigkeit der Erkenntnis im Bewusstsein halt angelegt ist. Um ein gröberes Beispiel zu nehmen, gehe ich auf mich selber zurück. Also ich bin so als Einzelkind aufgewachsen, weiß nicht, ob das damit auch was zu tun hat, aber ich erinnere, dass ich eigentlich auch selbst gefühlt, als ich vor langer, langer Zeit, als ich noch ein junger Mann war, dass ich ein bisschen eingebildet gewesen bin. Hat man mir auch öfter gesagt und ich habe es auch ein bisschen vielleicht eingesehen, aber was macht man dagegen? Ne? Vor allem, wenn man jung ist. Ein Lehrer von mir, Senior Mönch, mit dem ich gelebt habe, hat mich einmal, als ich noch ein junger Mönch, das ist auch schon lange Jahre her, gewesen bin, hat es mir mal direkt ins Gesicht gesagt, Abhinando, du bist arrogant. Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich, klar, sehe ich ein. Ist so. Dann sagt er, aber es ist kein Problem, sagt, dass du arrogant bist. Im Gegenteil, junge Mönche sollten arrogant sein. Weil wenn du als 20-Jähriger nicht arrogant bist, dann fehlt dir wahrscheinlich ein bisschen so innerer Esprit oder so. Ne? Meist, ich weiß nicht, wie das bei euch war, auch je nach, wie alt ihr seid, aber man sieht das auch oft immer wieder. Also wenn wir jung sind, so sagen wir als Teenager oder auch um die 20, früh 20, da denken wir immer noch, also traue niemanden über 35, ne? Gibt das so, oder über 30, diesen Spruch. Die Eltern Und die ganzen Alten, ne, also alle über 30, die haben eigentlich schon klein beigegeben und sich mit der Welt arrangiert. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch Prinzipien und wir können das besser und wir machen das. Also als ich 20 Jahre war, da dachte ich auch tatsächlich, ich bin noch so höchstens zwei Ecken, ne, bis zur Erleuchtung. Und dann, ne, geht das erst richtig los. Dann zeige ich der Welt, was in mir steckt. Also ich habe gedacht, irgendwie, ich muss irgendwas Besonderes noch werden. Und ich denke, oder ich bilde mir ein zumindest, vielleicht ist es, schließe ich da nur falsch von mir auf andere, aber dass das recht natürlich ist, wenn man jung ist, weil man seine Grenzen noch nicht so kennengelernt hat. Ne? Und so hat eben auch mein Lehrer zu mir gesagt, das ist okay, das ist völlig okay, wenn du keine Arroganz hast, dann hast du nicht, dann fehlt dir dieser, der, wie sagt man, also dieser Elan oder dieses, was dich wirklich also in so einen Weg mit allen Kräften halt investieren lässt. Du musst schon wirklich an deine Möglichkeiten glauben, vielleicht ein bisschen übertrieben sogar, um wirklich in diesen Apfel zu beißen. Aber er sagt, mit der Praxis, ne, achtfacher Pfad, und das wird ja oft beschrieben als Pfad der Läuterung des Herzens, ne, auch wieder so ein altmodisches Wort, aber Läuterung, eben auch in dem Sinne heißt eben Läuterung der Arroganz, wenn die Arroganz geläutert wird, in der Reife, durch die Praxis, wird sie zu Selbstbewusstsein. Macht für mich unmittelbar Sinn und ist natürlich auch sehr, gab mir Hoffnung für mich. Selbstbewusstsein hört sich ja viel besser an als Arroganz. Aber macht natürlich Sinn, weil es eben heißt, wenn wir halt Erfahrung gesammelt haben, dann wird das, was mal Arroganz gewesen ist, halt realistischer. Und wird dann, also ist noch ein Selbstbewusstsein da, aber wir kennen und können anerkennen halt auch unsere Fähigkeiten, unsere Qualitäten, aber in einer realistischen Art und Weise. Nicht mehr mit der jugendlichen Arroganz. Ich zeige euch, ne, was in mir steckt. Sondern wir haben natürlich schon durch unsere Erfahrung auch vielleicht ein bisschen mehr von unseren Schwächen kennengelernt und wissen, woran wir arbeiten müssen. Ne? Also es ist eine interessante Perspektive. Und ich hatte halt angefangen damit, zu sagen, halt, dieser unmittelbarer Ausweg oder dieses unmittelbare Gegenmittel der Achtsamkeit, als ich vor kurzem einmal mal darüber nachgedacht habe, ja, wie ist das mit mir? Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich sicherlich inzwischen viel weniger arrogant. Sage ich mal so. Und dann unmittelbar, dann kommt Moment, das ist aber jetzt ziemlich arrogant, dass ich denke, ich bin jetzt weniger eingebildet, das ist auch ein bisschen, arrogant. Interessant, ne? Und weil man sieht, ist, warum? Weil ich in dem Moment, was sehe ich da? Weil in dem Moment, wo ich es ja persönlich nehme, und das war am Anfang des Vortrags, wie man es immer an, wenn ich sage, wenn ich wirklich das Prinzip der Großzügigkeit verinnerliche und verstehe und mein ganzes Leben als Geschenk lebe, wenn ich das dann einmal persönlich nehme, dann wird das halt schnell eingebildet, ne? Also, das sagt man ja, glaube ich, sogar. Also, der denkt, er wäre ein großes Geschenk für die Welt. Also viel arroganter geht es gar nicht. Ne? Und doch ist es eigentlich eben genau die richtige, wunderschöne Sache. Also wirklich ein großes Geschenk an die Welt zu sein. Aber was macht den Unterschied? Ist halt genau in dem Moment, ob ich das jetzt persönlich nehme und also da wieder ein Selbstbild draus mache, dann sind wir ein Mana, Selbstbild. Und die Selbstbeschäftigung und die Sorge darüber, oh Gott, bin ich wirklich so gut? Oder eigentlich, oh, ich bin ja total, eigentlich bescheuert, ich bin viel schlechter, aber ich bin ja so arrogant. Und wir können dann so im Jojo hin und her springen. Und der Ausweg ist eigentlich die Achtsamkeit. Weil sobald ich das sehe, wie in dem Moment sage ich, okay, jetzt bin ich eigentlich gar nicht mehr so arrogant. Aber etwas in mir sieht sofort die Falle. Ne? Dass wenn ich da wieder ein Persönlichkeitsstatement draus mache, dann ist genau das, riecht wieder nach Arroganz. Aber in dem Moment, wo ich das sehe, habe ich die Bombe schon wieder entschärft. Ne? Weil da kann ich schon wieder drüber lachen. Da sage ich, haha. Abhinando, du denkst, du bist nicht arrogant. Guck mal in den Spiegel. Ne? Das funktioniert natürlich für eigentlich alle Qualitäten, mit denen wir uns identifizieren können, sogenannte Charaktereigenschaften, und macht halt eben diesen Unterschied. Ne? Und führt uns genau bis dahin, wie zu der Situation von so, wo das so verfeinert ist, wie beim Anuruddha, der sich wirklich schon mit sehr verfeinerten und nur so Restanhaftung beschäftigt. Aber sobald wir uns damit identifizieren, dann wird genau das die Quelle, an der wir kleben, und auch die Quelle für unser Selbstbild und damit für unseren Dümpel und für unsere Bekümmerung um uns selber. Ne? Wie gut wir dabei sind oder wie schlecht wir dabei sind. Sobald wir das sehen, sind wir schon mit einem Fuß draußen und können es loslassen. Im Gewahrsein selbst verpufft die Arroganz und hilft uns dann natürlich auch, solange wir im Gewahrsein, also achtsam halt verweilen können, hilft uns das eben auch realistischer einzuschätzen, ohne uns unnötige Sorgen darüber zu machen, was tatsächlich unsere Fähigkeiten und unsere Schwächen sind und zu einer realistischen Einschätzung zu kommen. Und daraus entwickelt sich natürlich Selbstvertrauen. Das heißt, ich weiß und ich kann jedenfalls lernen und ich weiß immer besser, worin ich wirklich gut bin, was meine Stärken sind. Aber muss da kein Ego-Trip mehr draus machen, sondern ich weiß das einfach. Und dann habe ich Selbstvertrauen. Das heißt, ich weiß, ich habe da gewisse Ressourcen und die kann ich einsetzen für meine Praxis und auch für andere Leute. Genauso wie ich weiß, dass ich Schwächen habe, ne? Aber ich muss da deshalb kein großes Drama draus machen, ein Persönlichkeitsdrama, was für eine miese Person ich eigentlich bin und was für ein hoffnungsloser Fall. Aber wenn wir achtsam damit verweilen können, das sehen können, dann sehen wir einfach, okay, ist so, dann weiß ich, wo ich dran zu arbeiten habe. Aber ich brauche da kein Persönlichkeitsding draus zu machen und deshalb auch mich da nicht in eine eigene Falle basteln, in der ich mich dann verfange, ne? Indem ich mich negativ mit anderen vergleiche, die vermeintlich viel weiter sind in ihrer Praxis. Es ist also, um den Zirkel zu schließen und zu sagen, eben auch dieses Verweilen im Gewahrsein und diese Ehrlichkeit, die das ermöglicht, uns selbst gegenüber, ist ein Akt der Großzügigkeit uns selbst gegenüber. Wir können uns so sein lassen, wie wir sind, oder wie wir vermeintlich sind, so wie wir uns verstehen, und dann nach der entsprechenden Einschätzung halt an uns arbeiten, zu unserem Wohl und zum Wohl anderer Menschen genauso.